ersten Strophe, dass es so gut schmeckt. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt und wir euch das ein bisschen schmackhafter machen können, wollen wir am Ende des, der Stunde euch solche Kleinigkeiten austeilen.
Bei so einer Ankündigung freuen wir uns natürlich schon auf das Ende der Stunde. Aber ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben. Bis wir zum Ende kommen, wollen wir noch anderes hören und auch sehen. Ja, Gott ist so gut zu uns, haben wir am Eingangslied gesungen. Und jetzt haben es uns die Kinder so richtig deutlich vor Augen gestellt, wie Gott es macht, dass er gut zu uns sein kann. Ja, es ist schön, dass man, obwohl wir ja alle wissen, dass wir von Gottes Gnade abhängig sind, aber dass wir es uns auch mal so vor Augen stellen, wie der Segen Gottes auf den Feldern, in den Gewächshäusern wächst. Und wir wollen uns damit beschäftigen, wie Gott es wachsen lässt und warum er es auch tut. Wir freuen uns über diese schönen Gaben, die hier aufgebaut sind. Und da sind auch große Tabletts mit Fettschnitten dabei. Das ist das, was es dann wahrscheinlich gibt. Diese Gaben und die Blumen, die erinnern uns an Gottes Güte. Er lässt die Sonne scheinen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. So lesen wir es in Matthäus 5. Das Erntedankfest erinnert uns aber nicht nur an das Ernten der guten Gaben, sondern auch an das Danken. Es heißt ja Erntedankfest. Alles, was wir täglich haben, halten wir bald für selbstverständlich. Das ist so die menschliche Eigenschaft. Wenn es täglich zu essen gibt, dann ist das nichts Besonderes mehr, jedenfalls hier in unserem Land. Und wir haben das schon im Gebet zum Ausdruck gebracht. Dann kann man leicht auch das Danken vergessen oder das Danken wird gedankenlos gemacht. Und das geht den Kindern ebenso wie den Erwachsenen. Ich weiß nicht, ob ihr schon der Mutti gedankt habt, dass ihr euch die Pullover wäscht, dass sie euch schöne Sachen zum Anziehen gibt und dass ihr eben schick sein könnt, das macht ja Mühe. Habt ihr da schon mal vielleicht wenigstens einmal in der Woche gesagt, danke Mutti für deine Arbeit, für deinen Fleiß? Es kann leicht vergessen werden. Heute sollt ihr daran erinnert werden. Die Mutti kocht jeden Tag Essen. Auch das macht Mühe und macht Arbeit. Während ihr spielt, sind die Eltern für euch auch tätig. Natürlich ist vor der Ernte, die wir hier sehen, der Fleiß der Bauern oder der Gärtner notwendig, damit etwas wachsen kann. Das haben wir schon vorhin gehört. Aber der Fleiß der Menschen genügt nicht. Nur wenn Gott Sonne und Regen gibt und alles im richtigen Maß, gibt es auch eine gute Ernte. Wir nennen das den Segen Gottes. Der Bauer sät das Weizenkorn in die Erde und wenn das Korn in guten Erdboden fällt, dann wächst daraus auch eine Ähre mit 25 bis 40 Körnern. Das ist doch eine große Vermehrung der Frucht. Aus einem Korn werden 40 Körner. Das ist doch ein großer Segen. Ein Korn stirbt und dann kommen 40 Körner aus der Erde hervor. Diese Tatsache, dass aus einem Korn viele Körner werden, hat der Herr Jesus auf sich persönlich angewandt. Er vergleicht sich in Johannes Evangelium Kapitel 12, Vers 24 mit einem Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Und warum stirbt es? Damit es dann viel Frucht bringen kann. Unser Herr Jesus ist auf Golgatha als Lamm Gottes für unsere Sünden gestorben. Und allen Menschen, die an den Herrn Jesus glauben, schenkt er Leben. Leben in der Nähe Gottes, im Himmel, eine Ewigkeit lang. Einer ist gestorben und viele erhalten Sündenvergebung und Leben. Wer dieses Geschenk der Sündenvergebung noch nicht angenommen hat, sollte es heute unbedingt noch annehmen. Heute gewährt Gott noch diese Vergebung. Ob morgen noch ein Gnadentag ist, ob morgen noch Vergebung gewährt wird, das wissen wir nicht. Diese Frucht, die der Herr Jesus bis jetzt eingebracht hat, ist viel, viel größer als das bei einem Weizenkorn. Weizenkorn, hatte ich gesagt, aus einem Korn wären maximal, so habe ich es im Lexikon gelesen, 40 Körner. Aber der Herr Jesus hat eine viel größere Frucht gebracht und dazu zählen ja alle Wiedergeborenen, die je gelebt haben und jetzt leben. Das sind Milliarden von Menschen. Und der Herr Jesus hat sich ein Ziel gesetzt. Er will eine bestimmte große Anzahl von Menschen erlösen. So lesen wir das in der Bibel. Und wenn diese Zahl erreicht ist, dann holt er seine Gemeinde in den Himmel. Davon lesen wir in 1. Korinther 15 und im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4. Und darauf warten ja alle Gläubigen, darauf warten auch wir. Und sicher dauert das nicht mehr allzu lange. Und danach kann sich niemand mehr bekehren, der vorher schon das Evangelium gehört hat. Das ist eine sehr ernste Tatsache. Ja, aber wir wollen zum Erntedank zurückkehren. Gott lässt aus dem Korn in der Erde eine große Ehre wachsen. Das Korn hat sich vermehrt. Und dieses Wunder wiederholt sich jährlich milliardenfach. Gott macht aus wenig, macht er viel und benutzt dazu Menschen, zum Beispiel den Bauern, den Landwirt, den Gärtner. Und wir wollen ja heute noch etwas über Indien hören und sehen. Viele Menschen in Indien und in den asiatischen Ländern kennen kein Weizen. Ihnen muss man das Beispiel vom Herrn Jesus, der sich ja mit einem Weizenkorn vergleicht, mit einem Reiskorn erklären. Und dann verstehen Sie das auch gut, denn aus einem Reiskorn werden nach mühsamer Pflanzarbeit viele Reiskörner. Von der mühsamen Pflanzarbeit werden wir nachher auch ein paar Bilder sehen. Reis ist ja das Hauptnahrungsmittel in Indien und in den anderen asiatischen Ländern. Und zum Reis gibt es scharf gewürztes Gemüse, viel Gemüse wird gegessen. Chili ist in den meisten Gewürzmischungen enthalten. Wir haben hier auch sowas mit stehen. Wer mutig ist, kann auch kosten. Hier stehen Chilischoten, die frisch sind, dann getrocknete und dann auch gemörserte, die zu Gewürzpulver verarbeitet werden. Das machen viele Hausfrauen in Indien selbst. Fleisch wird ja in Indien fast gar nicht gegessen, aber dafür eben viel Reis und auch Gemüse. Wir wollen jetzt Matthäus Evangelium Kapitel 14, eine bekannte Begebenheit lesen, Kapitel 14, Vers 14. Matthäus Evangelium Kapitel 14, Vers 14, wir lesen bis Vers 21. Und als er, der Herr Jesus, hinausging, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Schwachen. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, auf dass sie hingehen in die Dörfer und sie Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben nicht nötig wegzugehen, gebet ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten zu ihm: Wir haben nichts, hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach: Bringet sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf gen Himmel und segnete sie. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren bei 5000 Männer, ohne Frauen und Kindlein. Also es waren noch viel mehr als 5000. Wir finden diese erstaunliche Begebenheit in allen 4 Evangelien beschrieben. 5 Brote, 2 Fische. Ich denke, es waren mehr Brötchen als Brote, denn die hatte nämlich ein Junge von seiner Mutti mitbekommen. Und da kann ich große Brote, 5 Brote schleppen. Also es werden keine allzu großen Brote gewesen sein. Erst gab der Herr Jesus den Volksmengen geistliche Speisen. Er belehrte sie über Gottes Gedanken. Er heilte viele Kranken. Das dauert bei einer solchen Menschenmasse ja viele Stunden. Und es wurde Abend und die Leute hatten Hunger. Daran erinnern die Jünger den Herrn Jesus. Der Herr Jesus sagt ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sollte das eine Provokation sein vom Herrn Jesus den Jüngern gegenüber? Wollte der Herr Jesus die Jünger ärgern? Ich denke, es war eine Glaubensprüfung. Was hatten die Jünger schon alles mit dem Herrn Jesus erlebt? In Kana wurde aus Wasser Wein. Der Sohn des königlichen Beamten wurde geheilt. Am Teich von Bethesda wurde der Gelähmte, der 38 Jahre lang gelähmt war, gesund. Und das nur mal um einige Erlebnisse zu nennen, die die Jünger mit dem Herrn Jesus schon erlebt hatten. Hätten nicht die Jünger auch sagen können zum Herrn Jesus: Wir wollen den Menschen helfen, wir wollen ihnen zu essen geben, hilf du uns dabei. Da hätte sich sicher der Herr Jesus sehr gefreut über den Glauben, den die Jünger da gehabt hätten. Und er hätte ihnen auch geholfen. Wenn Gott aus einem Korn immer wieder so viele Körner macht, kann er dann nicht in den Händen der Jünger das Brot und den Fisch vermehren? Nun ja, das mit dem Korn und der Ehre dauert ja auf dem Feld mehrere Monate. Aber diesen Zeitraum hat ja Gott auch festgelegt, dass das so lange dauert. Und kann er dann nicht auch mal diesen Zeitraum verkürzen, dass das eben nur noch ein paar Minuten dauert? Das ist doch ohne weiteres möglich. Wenn Gott den Zeitraum des Wachsens festgelegt hat, dann liegt es auch völlig in seiner Hand, es lang oder kurz zu machen. Der Herr wollte also nicht provozieren, er wollte den Glauben der Jünger erproben und er hätte es ihnen sicher gelingen lassen. Nun wurden die Jünger trotz ihrer Kleingläubigkeit Zeugen einer riesigen Ernte. Aus 5 Broten, ich dachte schon, es wären mehr Brötchen, und 2 Fischen wurde eine solche Menge Nahrung, dass über 5000 Menschen gesättigt wurden. Und dann blieben noch 12 Handkörbe Brocken übrig. Nun wollen wir nicht sagen, dass das nur vor 2000 Jahren geschehen konnte. Dieses Wunder geschieht jedes Jahr, überall auf der Erde, sogar bei Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Haben wir nicht einen gnädigen Gott, der uns Nahrung in Fülle gibt? Ein kleiner Teil dieser Brotvermehrung liegt hier vor uns. Gott schafft den Mehrwert. Aus einem Korn werden 30 oder 40 Körner. Verallgemeinern wir mal diese Tatsache. Wenn du oder ich einen Tag arbeiten gehen, dann erhalten wir mehr Geld für diesen Tag Arbeit, als wir zum Leben für diesen Tag brauchen. Natürlich sind wir keine Tagelöhner und wir bekommen einmal im Monat den Lohn für unsere Arbeit. Aber was ich sagen will, ist, der Arbeitslohn ist viel größer, als wir für einen Monat zum Leben brauchen. Und so wie aus einem Korn viele Körner werden, so segnet Gott auch die Arbeit der Menschen. Das ist doch ein interessanter Gedanke. Der Ökonom sagt, dass der Mensch mit seiner Arbeit einen Mehrwert schafft. In Wirklichkeit hat Gott dieses Prinzip des Mehrwerts in die Schöpfung gelegt. Haben wir uns das schon mal überlegt? Das ist ein göttliches Prinzip, was wir Menschen uns nur zunutze machen. Und wir sollen uns das auch zunutze machen. Das ist unser Auftrag. Aber wenn Karl Marx über Mehrwert geschrieben hat, dann hat er das nicht erfunden. Gott hat es erfunden. Meine Arbeit ist also immer mehr wert, als ich an Kraft aufgewendet habe. Und deshalb ist auch der Lohn größer. Was machen wir nun mit diesem Mehrwert? So steht die Frage. Verbrauchen wir alles für uns selbst? Natürlich nicht. Wenn wir begriffen haben, dass wir den Segen Gottes alles zu verdanken haben und nicht unserem eigenen Fleiß oder unserer eigenen Tüchtigkeit, dann werden wir nicht egoistisch damit umgehen. Zu dem Volk Israel hat der Herr gesagt, gebt mir den zehnten Teil eures Ertrages und ich werde euch die Fenster des Himmels öffnen. Diese Verheißung lesen wir in Maleachi 3, Vers 10. Und das gilt auch heute noch. Wir stehen zwar nicht unter Gesetz, wir müssen nicht den Zehnten geben, aber wir dürfen den Zehnten geben. So legt uns Gott bestimmte Aufgaben ans Herz. Von Armin Friedrich haben wir kürzlich einen Lichtbildvortrag über Tansania gehört. Er und seine Söhne sind mit diesem Land sehr verbunden und bringen dafür Opfer. Sie bringen dafür Dankopfer. Wir spenden von unserem Überfluss über Open Hands Stricksachen nach Rumänien. Wir unterstützen weiterhin die Missionsarbeiten auf den Philippinen, in Tansania, in Papua-Neuguinea und in der Ukraine. Im erweiterten Sinn sind das Dankopfer, weil der Herr uns mehr gibt, als wir für uns persönlich brauchen. Und auch mehr gibt, als wir als Gemeinde brauchen. Heute wollen wir für die Caleb-Organisation und für unser Kinderheim in Indien unseren Dank opfern. Beide Spenden dienen dem Erhalt des Lebens. Einmal hier in Deutschland und andererseits in Indien. Über Caleb wurde ja vor nicht allzu langer Zeit hier auch schon einmal berichtet. Von dem Land Indien und den Kindern des Kinderheims in Ripale in Indien wissen viele von euch noch nicht sehr viel. Deshalb will ich jetzt zum Schluss einige Bilder zeigen. Unsere Zusammenkunft wird deshalb etwas länger dauern. Dafür gibt es aber am Anschluss dann diese Stärkung, sodass wir es doch durchhalten werden, denke ich. Wir können im Gebet und in der praktischen Hilfe viel besser Anteil nehmen, wenn man örtliche Gegebenheiten kennt. Und in diesem Sinne wollen wir Erntedank feiern und unseren Herrn loben, dass er uns gesegnet hat, dass wir keinen Mangel leiden und dass er uns die Hände gefüllt hat. Und damit ihr auch wisst, wohin das, was hier aufgebaut wurde und was eine Fülle von guten Gaben darstellt, geht, dann möchte ich euch mit einem Werk kurz vertraut machen. Der Frank Schönfeld hat das ausfindig gemacht. Da gibt es seit Anfang diesen Jahres eine Initiative, die sich die Chemnitzer Brücke nennt. Und da ist ein Verein, der im tiefen Glauben an die Hilfe Gottes tätig ist. Das ist ein Bruder aus Österreich, der hierher gekommen ist nach Chemnitz. Im November wohl ist er nach Chemnitz gekommen, hat eine Frau aus Ruanda, also eine Farbige, und die beiden dienen dem Herrn. Und ihr Ziel ist es, eine Brücke zwischen Migranten und Deutschen zu bauen, ihnen zu helfen, wenn sie hier als Asylanten herkommen, Fuß zu fassen. Und dort können auch die Lebensmittel sehr gut gebraucht werden. Der Frank hat sich da unterhalten mit demjenigen, hat gefragt, ob das angebracht ist. Und man freut sich schon auf diese Gaben. Also ich kannte den Verein, diese christliche Organisation auch nicht, die Chemnitzer Brücke. Und der Frank rief heute früh noch an, er ist ja in Zittau heute und hat das alles geregelt. Er wird das wohl dann auch heute Nachmittag hinbringen. Ja, wir wollen uns jetzt Bilder aus Indien ansehen und ich möchte am Anfang etwas über, könnt ihr bitte es runterlassen? Möchte etwas über Indien als Land zeigen, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass ihr alle schon in Indien wart. Es ist wirklich ein Land mit riesigen Gegensätzen. Und danach anschließend wollen wir dann Bilder vom Kinderheim sehen. Etliche von euch spenden ja auch aktiv, persönlich, als aktiv für diese Initiative, wofür wir auch sehr, sehr dankbar sind. Indien ist also das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde. China als erstes, Indien zweite, hat 14 Bundesstaaten und unser Kinderheim ist in dem Bundesstaat Andhra Pradesh. Die Hauptstadt von Indien ist Neu-Delhi. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich den Cursor dahin kriege, wo wir uns befinden. Hier, also in Südindien, hier unten ist das Kinderheim. Der Bundesstaat Andhra Pradesh hat ungefähr auch so viele Einwohner wie die BRD und die Fläche ist aber geringer, also ist die Bevölkerungsdichte größer. Die Hauptstadt Hyderabad hat 6,8 Millionen Einwohner. In Indien ist die Amtssprache Hindi und Englisch und außerdem gibt es 21 regionale Sprachen und dort, wo wir sind, in Andhra Pradesh, wird Telugu gesprochen. Ich zeige euch nachher auch mal ein Bild von der Schriftsprache, also von den Schriftsymbolen. Die sind also überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir gewohnt sind, mit dem Lateinischen. Aber insgesamt gibt es noch 415 Sprachen mit Dialekten und alles, ist also eine ganz komplizierte Situation. Uns interessiert natürlich, wie viele Christen es gibt in Indien. 82% sind Hindus, 11% Moslems und 2,5% Christen, 2% Sikhs, 0,8% Buddhisten, 1,7% Übrige. Also die Christen sind doch stark in der Minderheit. Und der Hinduismus ist die drittgrößte Religion auf der Erde. Die ältesten Schriften werden Veden genannt, aber es gibt eine Unzahl von Göttern. Hauptgötter habe ich hier mal aufgeschrieben, ist Brahma, Shiva und Vishnu. Und außerdem zum Beispiel der Elefantengott Ganesha, Durga. Und dann sind alle großen Flüsse sind Götter und fast alle Tiere. Es gibt also auch einen Tempel für Ratten, um das nur mal so drastisch zu sagen. Und in der Kirchengeschichte finden wir, dass im Jahre 53 nach Christus der Apostel Thomas in Indien das Evangelium von Jesus Christus verkündet hat. Also haben sollte, müsste man sagen. Wir finden das ja nicht in der Bibel, aber in der Kirchengeschichte wird es so gesagt. Und man findet Christen in Indien, die sich noch Thomas-Christen nennen. Damit kam, das möchte ich betonen, zur gleichen Zeit, wie das Evangelium durch den Apostel Paulus nach Europa kam, kam das Evangelium auch nach Indien. Nun gibt es in Indien diese Kasten. Die sind zwar offiziell verboten, aber an das Verbot der Regierung hält sich niemand. Das Kastenwesen, das lebt, sehr intensiv sogar. Die oberste Kaste sind die Brahmanen, das sind die geachtetsten Menschen. Sind ja nicht alle Priester, das sind auch Manager und dergleichen, die alle zu diesem Geschlecht gehören. Die nächste Kaste dann Krieger, Händler, Dienende. Und die meisten sind die Unberührbaren. Und das sagt schon das Wort, die werden von den anderen nicht berührt, weil man sich da verunreinigen würde. Könnt ihr euch schon vorstellen, was das für Auswirkungen hat für die Menschen? Weil die Christen machen das allerdings nicht. Da sage ich vielleicht nachher was dazu. Hier mal bloß ein paar Bilder von so Tempeln. Die sehen ganz anders aus als bei uns Kirchen. Dann sind an den Schwellen mitunter solche Eingangssymbole, wo man sich fürchtet, da drüber zu gehen. Ja, ihr habt sicher schon von den heiligen Kühen gehört. Die heiligen Kühe, die sind im Straßenverkehr anzutreffen und alle Autos halten an. Wenn eine heilige Kuh, das ist eine weiße Kuh, über die Straße geht oder auf der Straße steht, dann bleibt eben der Verkehr stehen, auch in einer Millionenstadt. Das spielt keine Rolle. Wir sehen dann Kühe sehen am Strand und auch vom Kinderheim sind ab und zu mal welche zu sehen. Uns tun die immer leid, weil sie ja kaum was zu fressen finden. Das ist in Vishyavada, eine Millionenstadt. Hier gehen sie über die Straße. Der Verkehr nimmt auf sie Rücksicht. Hier am Strand kein Grashalm da. Was sollen die armen Kühe fressen? Manche sind auch wirklich sehr mager. Manche fressen Plastiktüten. Da weiß man nicht, wie ihnen das bekommt. Hier, das ist mal ein Bild vom Kinderheim. Das fand ich sehr schön, wie ein Kalb bei seiner Mutter säugt. Mal ein Blick in ein Krankenhaus. Guntur ist eine Kreisstadt in unserer Nähe vom Kinderheim. Es ist eine Bezirkshauptstadt. Aber die Stadt ist viel größer als Dresden oder Leipzig. Aber das Krankenhaus sieht entsprechend aus. Was sehr akkurat ist, die Krankenschwestern sind picobello weiß akkurat gekleidet. Also das ist super. Die Kranken liegen auf den Betten und die Angehörigen liegen unter den Betten, weil sie die Kranken versorgen müssen. Die müssen denen nämlich Essen bringen. Im Krankenhaus kriegen die Kranken vom Krankenhausverwaltung nicht zu essen. Also müssen die sich ja auch irgendwo aufhalten. Und die liegen unter den Betten oder im Korridor. Das sind siamesische Zwillinge, die haben wir besucht, deswegen waren wir im Krankenhaus. Wir wollten die Ingrid, unsere Tochter, die hatte in Deutschland schon eine Initiative, dass die Ärzte die trennen könnten, aber die haben das abgelehnt in Indien. Die sind da zu stolz, sich helfen zu lassen. Und so müssen die armen Kinder weiterhin in diesem Zustand leben, sind inzwischen auch größer geworden. So, das sind so Dörfer. Das ist also nicht besondere Armut, das ist üblich. Die Menschen wohnen in solchen Hütten und in genau solchen Hütten mit den Stroh- und Schilfdächern sind dann die Tiere untergebracht. Die Frauen tragen die Lasten, die Männer gehen ohne Last. Fahrräder, Motorräder, Mopeds, das ist das Hauptverkehrsmittel, und Rikschas, wo dann auch sehr viele Leute transportiert werden. Das war jetzt im August aufgenommen, das Bild aus Regenzeit, das sind Tümpel, aber hier wohnen die Leute, dann nehmen sie aus dem Wasser, da waschen sie die Wäsche, dann baden sie auch drinnen. Man staunt, dass es da nicht noch mehr Krankheiten gibt. Aber neben solchen Häusern, neben solchen Hütten, sieht man also auch Steinhäuser. Das geht in so einem Dorf durcheinander, so wie die Leute Geld haben. Das ist ein Blick auf Slums, die am Rande einer Großstadt sind, in dem Falle von Tenali. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dieses Wasser aussieht. Und dort, wo dann eine Wasserstelle ist, dann waschen sich welche in der Öffentlichkeit. Denn an und für sich sind die Inder reinlich, die waschen sich gerne. Wasser gibt es auch genug, wenn man an irgendwelches Wasser rankommt. Hier sehen wir so einen Stall, daneben ist die Hütte, wo die Leute wohnen, und hier sind die schwarzen Büffel, die sind die Wasserbüffel, das ist das Nutzvieh, im Gegensatz zu den heiligen Kühen. Hier wohnen die Leute, die Wäsche wird auf dem Dach getrocknet, es ist ja unheimlich warm. Und das sind so Kioske, wo man dann die Lebensmittel kaufen kann, in dörfischen Gegenden, nicht in der Stadt, da sieht es ganz anders aus. Und dann findet man auch solche Ziegen oder Schafherden, ich weiß aber nicht genau. Und neben solchen Hütten, wie ich es euch eben gezeigt habe, steht auch so was Tolles. Da stören sich die Nachbarn offensichtlich nicht dran. Das ist vielleicht ein wohlhabender Arzt oder Beamter. Das ist so. Aber das sind nicht Dörfer, wo bloß ein paar hundert Leute wohnen, da wohnen Tausende. Ne? Das ist sehr weitflächig verteilt. Hier hinten sehen wir auch eine kleine Moschee. Die Elektroenergieversorgung interessiert mich immer besonders. Die ist auch immer eindrucksvoll. Ich staune immer, dass Strom ankommt. Aber nebenbei gesagt, gibt es aber am Tag 3, 4, 5 Mal stromlose Zeiten, also Energieabschaltung. Aber das ist deswegen, weil es so warm ist, die Transformatoren werden zu heiß und dann muss ausgeschaltet werden, damit die sich wieder ein bisschen abkühlen können. Das ist so ein Straßenbild von einem größeren Dorf. Manche haben an ihren Hauseingängen, auch in den Dörfern, dann solche Symbole, die uns etwas sehr befremden. Mal eine Dorfschule, wir waren unterwegs, da habe ich mal angehalten bei so einer Dorfschule, habe gefragt die Lehrerin, ob ich mal stören darf. Die haben sich gefreut über die Störung. Und ihr seht, die Kinder, auch in, arme Kinder, aber haben meistens Schulkleidung. Das ist eine sehr sinnvolle Sache. Und ich finde, alle Kinder sehen sehr hübsch aus. So, ich hatte vorhin schon gesagt, wir werden was zum Reisanbau sehen. Das ist ein ganz mühsames Geschäft, viel mühsamer als den Weizen zu sehen. Hier seht ihr, wie da welche bei der Arbeit sind. Und der Reis wird, wird vorgezüchtet zu einzelnen Pflanzen. Ja, das wollte ich nochmal zurück. Na, hier sieht man es auch. Das wird angeliefert auf diese Flächen und wird vereinzelt dann mit Hand eingesetzt unter Wasser in den Schlamm gedrückt. Hoffentlich könnt ihr euch das vorstellen, wie ich das meine. Also, da wird nicht das Reiskorn hier in den Schlamm versenkt, sondern die Pflanze wurde vorher schon kultiviert. Aus dem Reiskorn wurden Pflanzen, die werden gebündelt, werden auf das Feld gebracht und dann einzeln, seht ihr, wie die Frauen hier sich in gebückter Haltung im Wasser stehen, Pflanze für Pflanze in den schlammigen Boden versenken. Und das hält auch, Wir sehen dann hier auf der linken Seite, wie da schon alle Pflanzen einzeln stehen. Was das für eine mühsame Arbeit ist, kann sich nur der vorstellen, der bei der Hitze wenigstens mal dabei stand. Wir sind ja nur vorbeigefahren oder haben mal angehalten, aber wenn man das den ganzen Tag machen muss, also man kann die Menschen nur bewundern, die das so aushalten und den ganzen Tag im Wasser stehen. Mal eine Schlosserei, von denen haben wir uns auch Spielgeräte bauen lassen für unseren Spielplatz. Man staunt, dass trotzdem gute Sachen daraus hervorkommen. Die indische Eisenbahn, das ist die zweitgrößte Eisenbahn der Welt und täglich fahren 7800 Züge. Und das Streckennetz ist 63.000 Kilometer lang. Das ist also durch die Engländer, als es englische Kolonie war, ist das dort aufgebaut worden und man hat es natürlich weiter gemacht. Hier haben wir eine Elektrolok und dann ist eine Diesellok. Dampfloks habe ich nicht gesehen, aber mit Elektro- und Dieselloks wird es also gemacht. Und die Eisenbahnwagen sind immer überfüllt und es ist sehr heiß. Wir sehen hier Ventilatoren, hier, die dann immer gehen und die Fenster sind in den einfachen Wagen, also ich würde sagen so wie dritte Klasse oder so, sind die natürlich alle offen. Das ist unser Wirtschaftsleiter mit einem Mädchen, fahren zum Augenarzt. Mal ein paar Stadtbilder. Das ist Visjavada am Stadtrand. Das sind Gebäude, die könnten auch bei uns stehen, jedenfalls von außen. Das ist mal sind Stadtbilder. Viele Menschen auf der Straße, im Gegensatz, wie das bei uns ist. Und auch abends werden immer mehr, wo bei uns die Straßen leer sind. Dann wird hier auch mal eine Kuh eingeparkt. Also Menschen, Menschen, Menschen und meist Rikschas. Das ist Madras, das ist die Stadt, wo wir immer fliegen, im Süden hinfliegen. Und von dort fahren wir dann 400 Kilometer zum Kinderheim mit dem Zug. Und das hier sieht man also auch tolle Einkaufsstätten, wie hier zum Beispiel. Solche Shoppingcenter, die gibt es kaum in Deutschland, jedenfalls nicht in Chemnitz. Hier kommt man rein in den Raum, in die Empfangshalle, da wird man gefragt, was möchten Sie kaufen. Dann geht eine Dame oder so eine Hostess oder ein junger Mann mit einem, führt einen dorthin, ist alles kostenlos. Also das ist super. Hier sieht man dann, dass es auch eine Fülle von Waren gibt, aber das ist eben nur in Großstädten und nur eben für die, die auch Geld haben. Und das sind die wenigsten. Auswahl, das ist ein Spezialladen, wo Kaschmir-Tücher und Stoffe angeboten werden. Also eine unheimliche Fülle von Waren, aber eben auch ein großer Gegensatz zu denen, die dort nie hinkommen. Das sind so mal einzelne Stadtbilder. Hier so eine Bettlertruppe. Und als die uns gesehen haben als Europäer, dann wurden wir die natürlich nicht los. Die haben hier eine geschmückte Kuh, bunt geschmückt. Und dann machen sie Lärm mit ihren Musikinstrumenten und wollen Backfisch. Haben sie natürlich auch gekriegt. Viel wird also mit solchen Fahrrad-Rikschas transportiert. Hier ein Bettgestell und die Energieversorgung, wieder interessant, wie das alles funktioniert. Es gibt auch sehr moderne Geschäfte, wo man Fernsehgeräte und alles, was es bei uns gibt, auch kaufen kann. Hier haben wir mal einen Ausflug nach Mamallapuram gemacht. Das liegt 60 Kilometer südlich von Madras und ist ein Tempelbezirk aus der Zeit von 500 bis 800 nach Christus und gehört auch zum Weltkulturerbe. Und das Besondere dieser Tempel ist, sie wurden aus dem Felsen herausgehauen, nicht aufgebaut, sondern war ein vorhandenes Felsgebiet und dort wurde es herausgehauen. Die Felsen liegen auch, also die Tempelanlage liegt am Bengalischen Golf und dort wurde es auch früher als Leuchtfeuer mit benutzt. Was wir hier da hinten sehen, ist aus den Felsen rausgehauene Räumlichkeiten oder hier auch auf der Spitze dieses Felsens wurde da ein Tempel herausgearbeitet. Da sehen wir mal. Hunde laufen überall rum, die sind aber in der Regel friedlich, weil die Menschen den Tieren auch nichts tun. Da wirft keiner mit einem Stein danach oder Tiere werden geachtet. Hier, das ist also aus Felsmassiven herausgearbeitet. Muss man sich mal vorstellen, was das für eine Mühe gemacht ist. Hier werden Götzenbilder hergestellt und verkauft. Das sind also Handwerker, die stolz ihre Götzen anbieten und verkaufen. Dann haben wir mal eine Krokodilfarm besichtigt. Auf einer Fläche von über 3 Hektar, da werden 5000 Krokodile und Alligatoren gehalten. Und da gibt es Salzwasserkrokodile, Süßwasserkrokodile, viele Arten auch von Schildkröten, auch Schlangen. Und dann stehen auch immer Tafeln dabei, dass man erfährt, was das für eine Sorte von Krokodilen ist. Das ist schon ganz ehrfurchtsgebietend, wenn man dieses Gebiss sieht. Aber eine Unzahl, ich weiß nicht, was die damit denn alles machen, ob die da Krokodilleder gewinnen. Wir haben dann mal ein totes Hühnchen gekauft und den reingeworfen. Erst lagen die alle wie tot da. Und plötzlich fingen die alle an zu rennen. Einer hat es natürlich nur geschafft, es zu bekommen. Hier sind Schlangen, Kobras, die werden vorgeführt und man entnimmt denen das Gift. Hier sieht man, wie das Gift in einen Behälter, sind ja nur ein oder zwei Tropfen, die da hergeben, aber das Gift wird gesammelt und dann für medizinische Zwecke benutzt. So, das wäre das Ende des ersten Teiles und jetzt wollen wir uns mal zum Kinderheim begeben. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich das...
Jürgen, begib dich mal bitte ein bisschen mehr zum Mikrofon. Ich weiß
nicht, was das ist. Gut, danke für den Hinweis. So, jetzt wollen wir uns, ist jetzt besser zu hören, ja? Wollen wir uns Bilder vom Kinderheim ansehen? Das ist ja das eigentliche Ziel unserer Besprechung. So hat es mal angefangen. Da waren das, hier sind es mal 11 Kinder, am Anfang waren es ja nur 3. Und da war das Kinderheim noch in Tenali. In Tenali ist eine größere Versammlung, ungefähr 150 bis 180 Geschwister aus der Umgebung. Tenali ist eine Stadt mit fast 300.000 Einwohnern, aber nicht so eine Stadt, wie wir es uns vorstellen. Das ist also auch sehr dörfisch dabei. Aber dort ist also eine Versammlung, sagen Brüdergemeinde, so, wir würden uns sofort dort Geschwistern. Und daraus ist dann dieses Projekt des Kinderheims entstanden, durch diese Gemeinde in Tenali und unser Schwiegersohn Rainer hatte da durch dienstliche Verpflichtungen in Madras zu tun und hat dann den Kontakt mit Tenali aufgenommen und dann wurde erst in Tenali das kleine Heim geführt und 2002 wurde dann in Repale, 40 Kilometer östlich von Tenali, ein Grundstück gekauft und auch ein Haus gebaut. Und am Anfang hatte dieses Haus nur eine Etage, war also ganz einfach. Später ist dann eine zweite Etage draufgekommen. Hier sehen wir das noch im Bau. Und 2005 war diese zweite Etage fertig. Dann stand auch oben die Überschrift drauf, Bethesda Baby Home. Es sollten anfangs nur Babys rein, beziehungsweise Kinder von 0 bis 6 Jahre. Das hat sich aber dann geändert. Hier ist die Einweihungsfeier. In Indien ist das so üblich. Dann muss man alle Honorationen der Stadt dann mit einladen, damit die das mit wissen. Hier entsteht ein Kinderheim und dann kriegen die also Reis und Gemüse zu essen und da wird ein Fest gemacht. Das ist dann das Heim, wie es noch vor einigen Jahren aussah. Inzwischen ist es ja noch größer geworden. Dann gibt es auch immer eine Gedenktafel, das ist in Indien auch so üblich, an jeder Brücke sieht man das, ist eine Gedenktafel, wer die vielleicht gestiftet hat, und auch an jeder Einrichtung, im christlichen Einrichtung, in Waisenhäusern, überall findet man Gedenktafeln. Die Indier legen da sehr viel Wert drauf und ist für uns etwas ungewöhnlich. Das Haus wuchs also nach oben. Am Anfang war es ja Privatinitiative von der Familie Pickard Junior und Senior, sowie auch von uns. Und dann später wurde dann 2001 dann der Verein gegründet und Spenden gesammelt. 2010 haben wir dann das dritte Geschoss aufgesetzt, also Erdgeschoss und zwei Obergeschosse. So sieht das Haus jetzt aus. Und kurz was zu der Finanzierung. Zurzeit haben wir also 88 Kinder dort, von 6 Monaten Alter bis 17 Jahren. 16 Mitarbeiter sind da. Und es wird alles von Deutschland getragen. Die Inder geben nichts dazu. Die verlangen nur Steuern für das Haus, ist aber nicht so sehr viel. Und wir haben es uns zum Grundsatz gemacht, dass wir unsere Reisekosten, wenn wir nach Indien fliegen, immer selbst bezahlen, dass das nicht aus dem Spendenkonto genommen wird. So, nun ein paar Bilder von den Kindern. Das ist das Hauselternpaar. Das ist eine Nanny, die sich mit den ganz Kleinen beschäftigt. Wir haben auch einen Hund, Lars. Das ist also keine Mitarbeiterin, die größere ist auch ein Mädchen, ein Kind, was dort ist. Das ist unsere Tochter. Die Kinder sind ausnahmslos, nach meinem Einschätzung und auch das von der Christine, sind alle hübsch. Also man muss den Kindern einfach gut sein. Etwas zu der Schulbildung. Es ist also auch in Indien die Vorschule kostenlos, wenn es eine gibt. Und hier bei uns ist das in der Nähe so, da werden die Kinder von der Lehrerin abgeholt, die Kleinen, das sind 3-, 4- und 5-Jährige, und werden dann für 2 Stunden unterrichtet, lernen sie schon das englische Alphabet zum Beispiel, dann geht es im Gänsemarsch. Hier hat es gerade mal geregnet, dann sieht das so auf der Straße aus, es ist ja Regenzeit, hier ist gerade das Bild vom Juli, dann steht die Straße unter Wasser, jedenfalls teilweise, aber das ist dann auch bald wieder verschwunden. So, die Schulkinder. Man geht dort auch ab dem 6. oder 7. Lebensjahr in die 1. Klasse und die besuchen im Nachbarort in Pelikuna eine High School, also eine Schule von der 1. bis zur 10. Klasse. Die Schule ist eine christliche Schule, die wird auch von Versammlungen aus Deutschland finanziert. Und der Unterricht ist aber von Montag bis Samstag. Und die werden um 8 Uhr vom Schulbus abgeholt und abends gegen 17 Uhr heimgebracht. Mittagessen bekommen sie in der Schule. Das Schulessen müssen wir natürlich bezahlen und auch die Busbenutzung. Hier ist diese Schule, ihr seht, die christlichen Sprüche, Jesus Christus ist Herr von allen. Und aus der Apostelgeschichte hier zum Beispiel, hier, das ist ein Gang von der Schule, rechts gehen dann die Zimmer ab. Jetzt ist Pause, da ist der Gang gefüllt, das ist Englischunterricht. Das ist Biologie. Die Zimmer sind nicht ganz so schön wie in eurer Klasse. Das werdet ihr gleich merken. Manche Kinder müssen auch auf dem Fußboden sitzen, aber das fällt denen nicht so schwer. Aber die Wände verdienten eigentlich mal eine Renovation, aber es fehlt eben auch das Geld. Es ist typisch in Indien, dass meistens die Schränke mit Beton in die Wände eingebaut sind. Seht ihr hier auch. Hier sitzen die Kinder auf dem Fußboden. Das können aber die Inder von Kindheit an. Auch in der Versammlung sitzt man im Schneidersitz auf dem Fußboden. Das halten die stundenlang aus. Wir können es keine 10 Minuten. So, das ist der Schulbus, der kleine Van. Jetzt sind sie wiedergekommen, wird ein bisschen diskutiert. Hausaufgaben haben die natürlich auch zu erledigen. Trotz der langen Schulzeit bis 17 Uhr müssen abends noch die Hausaufgaben erledigt werden. Und da haben wir festgestellt, Hausaufgaben machen immer nur die Mädchen. Die Jungs sind faul. Und die setzen sich dann in eine Ecke und fangen an zu schreiben und zu machen. Aber hier seht ihr mal, das ist Telugu-Schrift. Kann man das erkennen ein bisschen? Also was das für komplizierte Zeichen sind. Und das ist Hindi. Ganz andere Symbole. Also die müssen Telugu lernen, die müssen Hindi lernen und die müssen Englisch lernen. Und Englisch hat ja nun lateinische Schriftzeichen. Also 3 verschiedene Schriftzeichen und das schon ab der 1. Klasse. Englisch vielleicht erst ab der 2. oder 3. Ja, so sitzen die dann da und machen Schularbeiten oder auch nicht. Die Jungs, die hier zu sehen sind, die kamen bloß dazu, weil ich fotografiert habe. Da sind sie sofort da. Aber sonst nicht. Und das haben wir dann bald geändert. Da haben wir jetzt eine Lehrerin engagiert, also das machen wir schon seit 2009, die sich noch ein bisschen was dazu verdienen will. Die kommt abends ins Heim, um bei den Hausaufgaben zu helfen und auch Fragen zu beantworten. Und die seht ihr hier, hinten sitzt sie. Hier. Und dann kommen dann Kinder und zeigen ihm, was sie gemacht haben. Die Kleinen haben eine Schiefertafel. Und dann erklärt sie, beziehungsweise beobachtet überhaupt, dass Schularbeiten gemacht werden. Das ist ja sehr wichtig. Das sind 2 ältere Mädchen, die dann aufs Gymnasium gegangen sind, also aufs College, wie das Junior College, wie das dort heißt. So mal, Friseur kommt ins Haus, beachtet den sauberen weißen Kamm. Die Kinder schauen natürlich gebannt zu, dass auch wir Deutschen uns die Haare schneiden lassen müssen. Das ist unser Schwiegersohn. Und Friseur kommt natürlich auch zu den Kindern. Es passiert alles draußen. Wir haben eigentlich, die Inder legen sehr, sehr viel Wert auf gepflegte Haarfrisuren. Die Männer haben alle feine Haare, schwarz sowieso, die pflegen das mit irgendeinem Naturmittel und immer ausrasierten Hals, also da sehe ich immer schlampig aus dagegen. Aber das, und die Frauen, werdet ihr noch sehen, die haben gepflegte Zöpfe, Frauen und Mädchen. Die Mädchen sind also sehr stolz auf ihre langen Haare Und sie flechten sich jeden Morgen die Zöpfe gegenseitig. Und dabei gibt es auch manchmal ein paar Abweichungen, ein paar Kreationen. In Indien sind Zöpfe eine traditionelle Haartracht und werden fast von allen Frauen bis ins hohe Alter, auch wenn die Haare grau sind, getragen. Christina hat natürlich mitgeholfen. Dann hatten wir mal von einer Glaubensschwester noch solche Zierde mitbekommen, die sie sich hier reingemacht haben, wie ihr das seht. Solche Schleifen. So, unser Spielplatz. Wir haben also einige Geräte kaufen können und andere haben wir von dem Schlosser, wo ich euch die Werkstatt gezeigt habe, anfertigen lassen. Wir haben also im Nachbargrundstück ein Grundstück dazu kaufen können, schon vor einigen Jahren. Und dort die Spielgeräte aufgestellt. Der Sand, der ist vom bengalischen Golf angefahren worden, damit, da, wenn die Kinder runterfallen, noch ein bisschen weich fallen. Und da seht ihr verschiedene, so Wackelente hier rechts, die konnten wir kaufen. Aber den Bogen und auch das Schaukelgerüst, das haben wir bauen lassen. Das Karussell konnten wir auch kaufen und da sind die Kinder aber auch begeistert dabei, große Rutsche. Die Wippen haben wir auch machen lassen, allerdings haben wir ein Fehler ist uns unterlaufen, wir haben die Balken zu kurz machen lassen. Muss man eben wirklich vorher ausprobieren, wenn man das aus dem Kopf sagt, die Länge, dann klappt es nicht unbedingt. Aber sie werden trotzdem benutzt. Sackhüpfen, das kannten sie noch nicht. Das habe ich ihnen gelernt. Und haben wir Zementsäcke gefunden, die dann zum Sackhüpfen genommen wurden. Natürlich gab es dann immer als Belohnung für den Sieger Bonbons, das ist klar. Hier hüpft auch unser blinder Daniel mit, das ist der Linke, in dem lila Hemd. Das ist unser Wirtschaftsleiter rechts, der also unsere Vertrauensperson ist, der gut Englisch spricht, über den wir letzten Endes das alles Maßgebliche regeln können. Hier haben wir den Kindern Schuhe mitgebracht, die präsentieren sie stolz. Und auch Ball für die Kinder frühstücken gemeinsam vor Schulbeginn und abends natürlich gemeinsames Abendessen. Für die, die in der Schule kein Essen bekommen, die nehmen das Mittagessen mit. Wir haben noch eine Englisch-Spezialschule, Medium English School. Dort schicken wir die Kinder hin, die besonders begabt sind, damit sie gut Englisch lernen, die müssen das Essen mitbekommen. Das wird also alles organisiert. Gibt es mal Tortenstücke als Besonderheit, wenn wir zu Besuch sind, müssen wir natürlich Höhepunkte schaffen. Ich sagte schon, die Inder sind an und für sich sehr reinlich. Auch die Kinder waschen sich jeden Morgen von Kopf bis Fuß. Und indisches Duschen, das ist mein Ausdruck, das heißt immer Wasser mit einem Gefäß über den Kopf schütten. Nicht mit Duschkopf, wie wir das kennen. Wasser ist genügend da, Grundwasser ist leicht zu holen, das ist allerdings für uns als Trinkwasser nicht geeignet, aber die Inder trinken es auch. Dann haben wir solche einfachen Planschbecken mitgebracht, die halten natürlich immer nicht lange, aber da Ja, jetzt haben wir ein großes Hallo. Nun muss man sich vorstellen, bei der Hitze 40 Grad oder so, hier ist es im Juli gewesen, da ist nicht also 40, 45 Grad ohne weiteres. Da ist diese Abkühlung natürlich sehr angebracht. Dann haben wir mit einer Zahnklinik, die ungefähr 50 Kilometer Entfernung ist, einen Vertrag, dass sie jedes Jahr einmal kommen und die Zähne der Kinder kontrollieren und dann festlegen, wer dann mal zur speziellen Behandlung kommen muss. Und das Personal, die Ärzte und die Schwestern, die freuen sich natürlich dann, wenn sie auch bewirtet werden im Heim. Das ist mal in der Zahnklinik eine Aufnahme. Die sind zum Teil also auch schon modern ausgestattet. Wäsche waschen, das ist also eine Hauptarbeit im Heim. Da sind ständig 4, 5 Frauen beschäftigt, weil die Kinder ja jeden Tag von Kopf bis Fuß neu eingekleidet werden. Und Waschautomat geht nicht, weil es keinen Wasserdruck gibt. Und man macht das lieber mit Hand und schlägt die Wäsche auf den Stein. Das ist eine alte Tradition. Wasser ist genug da. Und da wird Wäsche gewaschen. Und auf dem Dach oben, da haben wir schön gefliest, da wird die ausgebreitet und ist ja im Nu trocken. Die Fliesen sind so heiß, dass man barfuß gar nicht drauf laufen kann. Ja, wir haben 16 Mitarbeiter, sagte ich vorhin schon. Die meisten sind Frauen. Unser Wirtschaftsleiter Murti, der war ja auch mal hier in der Versammlung, wenn ihr euch besinnen könnt. Hatten wir ja mal eingeladen. Er hat eine Familie mit 3 Kindern und ist ein sehr zuverlässiger Christ und trägt die Verantwortung für alle finanziellen Fragen und vertritt auch das Heim nach außen den Behörden gegenüber. Hier sind mal die Mitarbeiter. Ganz links ist der Mutti, vorne sitzt, das ist seine Mutter, die regelt den wirtschaftlichen Bereich, dass das Essen zur rechten Zeit gemacht wird, dass die Mädchen alle ihre Arbeit tun, also die Mitarbeiterinnen sind ja zum Teil sehr jung. Hier ist ein großer Mörser zu sehen, er ist ein bisschen größer als den kleinen, den wir hier haben und da wird alles Mögliche zerstampft. Das passiert alles im Freien. Unsere Hygienevorstellung, die darf man nicht unbedingt da anwenden, aber die Gewürze sind so scharf, dass die alle Bakterien tot machen. Ich habe mich da schon davon überzeugt. Wird auch im Freien essen. Das ist die Oma, ist auch mit beschäftigt, vom Wirtschaftsleiter, die Großmutter ist auch mit da und hilft noch ein bisschen mit. Dann haben wir auch Heimhunde, zurzeit nur noch einen, weil einer überfahren worden ist. Der ist überfahren worden. Das ist unsere Tochter Ingrid mit der Enkeltochter Gloria, die war ja auch schon hier. Er wird auch gewaschen, dem gefällt das, mit Seife geschrubbt und lässt sich das gern gefallen. Und dann müssen wir ja immer Höhepunkte schaffen mit den Kindern. Wir sind 2-mal im Jahr dort und da werden Ausfahrten gemacht mit den Großen und mit den Kleineren. Und es gibt auch solche Spaßbäder, wie wir das kennen. Und der Eintritt ist also erschwinglich und das wollen wir den Kindern schon auch gönnen, denn die müssen ja mal Höhepunkte haben, die müssen auch mal raus aus dem Heim, nicht bloß in die Schule. Und pompöser Eingang, das ist in Indien so, dahinter ist es mitunter sehr trist, aber erstmal der Eingang ist toll. So, hier sind wir mit unseren 2 gemieteten Bussen angekommen, alle Kinder stellen sich auf, muss ja alles gezählt werden. Hier wird die Badekleidung verteilt, man ist sehr schicklich, lange. Es darf also kaum nackte Haut zu sehen sein. Jungs und Mädchen kriegen also Badekleidung. Und dann haben die Kinder ihren Spaß, gibt da verschiedene Becken. Da rutschen, so wie ihr das auch alle kennt. Und dann auf der Rückfahrt machen wir Picknick. Wir nennen ja die ganze Sache Picknick. Wir haben dann Reis mitgenommen und Wassergefäß zum Trinken. Und irgendwo halten wir an, setzen sich alle hin und dann wird gegessen und getrunken. Die sind auf Papptellern, ist das recht einfach möglich. So machen wir auch eine Ausfahrt zum Bengalischen Golf. Das ist so 25 Kilometer Luftlinie. Der Fahrweg ist allerdings länger. Das geht sehr flach ins Wasser rein und die Kinder haben großen Spaß. Ihr müsst wissen, es kann kein Kind schwimmen. Schwimmen lernt man in Indien nicht. Und deswegen sind die auch ängstlich. Also die wollen gar nicht ins Tiefe, aber die Brandung macht schon Spaß. Die gehen dann mit ihren Anziehsachen, wie wir im Bus gefahren sind, gehen sie ins Wasser und das trocknet ja dann bald wieder. Also da ist das alles recht einfach, braucht man nicht umziehen und Badesachen mithaben. Es ist alles, viele Sachen ist viel einfacher als bei uns. Hier am Strand findet man also auch solche heiligen Kühe, können aber nur kaum was fressen, finden ja nichts. Und wir unterwegs auf der Heimfahrt machen wir dann auch wieder Picknick. Für uns gibt es Teller aus Porzellan, aber die anderen, die haben Pappteller. Wir wollen zwar diese Besonderheiten nicht, aber das lassen sich nun die Mitarbeiter nicht nehmen. Wir kriegen auch Besteck, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Es wird ja sonst nur mit Händen gegessen. Auch die Erwachsenen essen nur mit Händen. Auch in der Gaststätte, in guten Gaststätten kann man Leute mit Anzug sehen, die essen mit Händen. Also, aber das muss man eben können, nicht? Damit man sich dabei nicht bekleckert. Aber wir haben Besteck. Unser Enkelsohn Richard, der war ja auch schon hier. So, das sind jetzt mal ein paar Bilder so von unserer großen Familie Kinderheim. Ich zeige das Bild gerne, weil die Kinder sehr sozial miteinander umgehen, sich gegenseitig helfen und auch trösten. Es gibt natürlich auch mal einen kleinen Streit, aber das ist nicht dominierend. Es ist eine große, wirkliche Gemeinschaft. Und hier sehen wir auch von den Plüschtieren, die wir mitgenommen haben. Die Anne hat ja schon viele mitgegeben. Hoppe, hoppe, Reiter ist eine beliebte Sache für die Kleinen. Und die Babys oder die Kleinkinder sind natürlich bei den Mädchen beliebt. Spielen sie lieber damit als mit Puppen. Puppen haben sie gar nicht. Wir haben auch Jungs, aber weniger Jungs, ein Drittel Jungs, zwei Drittel Mädchen. Vor der Nachtruhe ist also gemeinsames Singen und Beten. Das ist im Freien, es wird ja schon 6:30 finster, geht ganz schnell, kurze Übergangszeit. Und hier draußen wird also Andacht gehalten, gesungen. Betet, biblische Geschichte erzählt, je nachdem. Die Großen passen dann schon mal auf die Kleinen auf, wenn die unartig sind, dann werden sie zurechtgewiesen von den größeren Kindern. Hier in der Mitte sitzt unser blinder Daniel. Der ist aber jetzt in Hyderabad in einem Spezialheim, wo er dann die Blindenschrift lernt und eben weitergebildet wird, denn das können wir ja im Heim nicht leisten. Hier singen die Kinder gerade ein Lied, das kennt ihr auch, ihr Kinder. Jetzt komme ich nicht gleich drauf. Mit Wachsen, ich muss wachsen, helft mir mal jemand. Ja, lies die Bibel, bet jeden Tag. Das singen sie in Telugu, das singen sie in Englisch und singen sie uns zur Freude auch in Deutsch. Ja, hier sieht man es deutlich, liest die Bibel, bet jeden Tag. Dann noch kurz ein paar Bilder zu der kleinen christlichen Versammlung im Nachbarort Pelikuna. Ich sagte, in Tenali ist eine große Versammlung mit 150 bis 180 Geschwistern. Hier, wo wir ja gehen immer in den Nachbarort, ist es also nur eine kleine Versammlung. Und die Zusammenkunft, die beginnt so gegen 11.30 Uhr und dauert fast 3 Stunden, ist auch zuerst Abendmahl und dann Vortrag. Es wird sehr viel gesungen. Der Gesang ist für uns unsere Ohren gewöhnungsbedürftig. Und die Versammlung findet auf dem offenen Gang von der christlichen Schule statt. Die haben wir ja vorhin gesehen, der Gang, wenn ihr euch noch erinnert. Und da werden jetzt so Matten hingelegt. Und hier sind die ersten Schwestern eingetroffen, das geht alles so ein bisschen, innerhalb von halben Stunden kommen dann alle mal zusammen, dann geht es dann los. Hier sind es schon mehr, auf der einen Seite sitzen die Schwestern, haben alle Kopftücher, das achtet man sehr eng drauf, und auf der linken Seite gegenüber sitzen die Brüder, alle im Schneidersitz, hier seht ihr es. Wir haben Stühle, Plastestühle. So, gute Nacht, good night, und Patiratri. Patiratri, das ist Telugu. Die Kinder schlafen in ihren Sachen auf Matten. Das ist aber in ganz Indien so üblich. Auch die Erwachsenen schlafen nicht, die wenigsten schlafen in Betten, schlafen auf harten Boden. Das ist, und es ist sehr warm, brauchen ja kaum eine Decke zu decken, kuscheln sich mitunter eng aneinander. Und das ist natürlich für uns vorteilhaft. Man braucht keine Betten, man braucht nicht einen extra Raum. Es wird gewischt, der Raum, dann werden die Matten ausgelegt und die Kinder schlafen in ihren Sachen. Und nächsten Morgen werden sie ja völlig frisch eingekleidet, sodass sie immer die Sachen nur einen Tag und eine Nacht anhaben. Also hier noch ein Wort zur Motivation für das Projekt. Es ist unser Ziel, dass wir Kinder aufnehmen, die keine Chance im Leben haben. Das sind die Waisen, die Halbwaisen und sehr, sehr Arme. Man kann es gar nicht begreifen, was es für arme Menschen in Indien gibt. Und sie sollen gut versorgt werden und gemäß ihren Fähigkeiten gut ausgebildet werden. Und sie sollen mit dem christlichen Glauben bekannt gemacht werden. Und das Heim verlassen sie dann mit einem Startkapital für die Mitgift oder für den Berufsanfang, was wir ansparen für jedes Kind. Jedes Kind Monat werden 3,50 Euro eingezahlt auf ein Sparbuch und das summiert sich dann, sodass es dann doch ein ganz schöner Betrag wird. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.